Rettung aus der Luft, der Podcast der Alpine Air Ambulance. Ganz herzlich willkommen zum Alpine Air Ambulance Podcast. Die heutige Sendung die nehmen wir auf der Helikopterbasis in Balzers auf. Man hört also während der Sendung auch einmal einen Helikopter vorbeifliegen. Und für meinen heutigen Gast ist das Geräusch natürlich wie Musik. Mir gegenüber sitzt nämlich der Sascha Fleischmann. Er ist Chefpilot und verantwortlicher Leiter für den Helikopterflugbetrieb von der Lions Air Group und ihre Tochterfirma, der Alpine Air Ambulance. Heute ist der Sascha Fleischmann hier in Balzer. Wir treffen ihn in der Mittagspause zum Interview. Sascha, komm, wir fangen gerade am Anfang an. Wieso bist du Pilot geworden?
Also ich bin in der Fliegerei aufgewachsen. Das heisst, der Virus wird natürlich übertragen und hat auch voll eingeschlagen, schon von klein auf. Immer können mit dem Vater mitgehen. Und irgendwann hat sich der Weg dann so selber eingeschlagen, wo ich selbstständig geworden bin, natürlich in den jungen Jahren, bis mal eine Lizenz hast können machen, jedes Wochenende, jeden Nachmittag, Abend in der Firma umeinander gesammelt, gehängt, Sachen gemacht, erste kleine Jobs, Geld verdient für die erste Lizenz, die ich auf Flüger gemacht habe. Ich habe immer gefunden, es ist wichtig, dass ich meine Sachen selber kann finanzieren. Klar hat man das Luftfahrzeug zu den Selbstkosten bekommen, dass die Firma nicht nur einen Franken daran verdient hat, aber mir ist es immer wichtig, dass ich das selber kann erreichen kann und nicht nur im Schoss vom Vater irgendwo ankomme. Aber nichtsdestotrotz hat er mir natürlich viele Türen geöffnet und Sachen beigebracht und irgendwann kommt man dann ein bisschen raus, wo man seine Erfahrungen selber machen muss. Jeder Mensch muss seine Erfahrungen selber machen und das ist auch im Fliegen so, wo es vielleicht mal ein bisschen an eine nicht brenzlige Situation, aber so ein bisschen Eye-Openers gehabt hat, wo man dann gesagt hat, das ist vielleicht nicht so gut gewesen, dass ich das so oder in die Richtung gemacht habe. Und ja, und so fühlt man sein Rucksäckchen jeden Tag und es wird immer ein bisschen grösser. Und ist nach wie vor spannend. Wie gesagt, ich finde auch nicht nur das Fliegen ein spannender Teil. Wir wissen heute, wie schnell das es kann gehen, dass man mal ein Medical verliert oder nicht kann fliegen oder vielleicht die Karriere beendet ist. Und ich möchte nicht irgendwann vor einem Punkt stehen, wo ich muss sagen, ich kann ja gar nichts anders. Ich glaube, Fliegerei ist ein Metier, wo man muss leben muss. 24 Stunden am Tag. Ich bin viel bis am Morgen um 3 Uhr. Irgendwo etwas am organisieren, machen, tun. Wir haben durch eine weltweite Operation haben wir immer zeitversetzte Missionen, die den ganzen Tag laufen. Ich weiss eigentlich, sechs vom Heli oder sechs vom Flüger, ich weiss über jede einzelne Mission, die jeden Tag stattfindet, bis ins Detail Bescheid, wer, wie, wo, was und wann. Und ja, auch wenn es noch morgen um 3 Uhr ist.
Du hast gesagt, das Fliegen muss man wie erleben, das hast du in dir, oder? Wie alt warst du, als du die erste Lizenz gehabt hast?
17. Also auch bevor ich Auto fahren konnte, habe ich dürfen Flügerli fliegen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, ich habe das schon früher gewusst, dass das Heli-Fliegen ist das, was ich möchte. Wo bei heute immer noch der Traum ist, wo man dürfen ausleben. Aber am Anfang ist das einfach auch ein finanzieller Punkt zum Umsetzen. Und die Flächenlizenz hat mir durchaus Sachen beigebracht und gezeigt, die ich heute im Heli sehr gut kann nutzen und auch können mitnehmen. Aber gewusst, dass ich will Heli fliegen, ist schon Tag 1 immer so gewesen.
Was ist jetzt für den totalen Laien der Unterschied? Ich meine, der Heli, klar, ist ein ganz anderes Fahrzeug, aber jetzt für dich als Pilot, was ist der grösste Unterschied?
Also ich beneide die Flächenflüge eigentlich nur um eine Sache und das ist, sie sind viel wetterunabhängiger als wir Heliflüger. Wenn du heute einen Jet oder auch schon Turboprop PC-12 oder so hast, kannst du bei verreisenden Konditionen von Flugplatz zu Flugplatz fliegen, wo das IFR-Establishment hat. Und bei einem Helikopter ist jeder Flug, wenn es kritisch Wetter ist, komme ich dort an, Webcams am Schauen. Ich weiss am Vortag nicht, ob ich es am nächsten Tag machen kann. Nicht wie heute, wo wir ein Hochdruckgebiet und schönes Wetter haben und schon vor 3 Tagen gewusst haben, dass heute flugtechnisch oder wettertechnisch nicht das Problem wird sein. Aber generell ist das Fliegen zwischen Flüger und Heli die grosse Differenz, dass man den Heli noch ein bisschen mehr mit dem Fügli fliegt, nicht nur nach Zahlen, weil die Konditionen sehr schnell ändern können. Im Gebirge mit Wind, der restrische Gegebenheiten ausnutzen. Und bei einem Flüger ist es häufig ein Eigenfahrtflüge, wo man ein Procedure vom ersten Moment, wenn man für eine Start-up-Clearance ruft, bis man irgendwo am nächsten Flugplatz angekommen ist und seine Jobs wieder unter der Rädchen hat. Ist darum auch viel einfacher können, Leute nachzuziehen. Man hat einen Kapitän und vielleicht einen jungen Co-Pilot, wo lernen kann von dem, was nebendran ist, plus fängt es an bei einer Checkliste, sagt genauso schnell du nie Rolle mit dem Flüger bis an den Punkt, weil mir das der Controller gesagt hat. Nachher darf ich bis auf die Höhe steigen, bei dem Wegpunkt, dort tue ich die Frequenz wechseln. Beim Helikopter ist die Umgebung halt zu 95 oder 99% sogar wie fahren. Also das heisst, nach visuellen Flight Rules, man ist am Rausschauen, man ist seinen Weg anhand von Luftraumstrukturen, Gegebenheiten, Wetter oder vielleicht Windkonditionen am machen. Und das sind so ein bisschen die grossen Differenzen vom Flächenflüger zum Heliflüger. Plus mit dem Heli können wir natürlich überall landen. Mit dem Flüger sind wir immer auf dem Flugplatz. Da
Das
kommt ja.
heisst, man kann überall landen, oder? Und ich meine, die meisten von uns, die in die Ferienflüge kennen, oder? Die schön beleuchtete Landebahn hast du natürlich beim Heli nie. Wie weißt du in der Nacht, wo du kannst landen? Oder wenn es mal ein unwegsames Gelände ist, wie machst du das?
Also wir natürlich für unwegsame Gelände haben wir eine Winde, wo wir in der Nacht auch können, brauchen. Und hankerum ist dann das wieder bei einem Rettungseinsatz. Wir tun ja nicht nur bei einem Rettungseinsatz in der Nacht fliegen. Wir fliegen in der Nacht auf unsere Schiffe auf der ganzen Welt. Wir haben Passagierflüge von A nach B in der Nacht, von Fabriken zurück auf Flugplätze. Aber wir haben sogenannte Nachtsichtgeräte, ein NVIS-System, wo heute eigentlich unerlässlich sind für einen Nachtflug. Und das gibt einem ein relativ gutes Bild, was wirklich draussen passiert. Die Gefahr ist ein bisschen, dass wenn man so ein bisschen kritisches Wetter hat, dass man das Gefühl hat, man gondelt da wie am Tag daher. Aber man hat natürlich viel weniger Ausstiegsmöglichkeiten, irgendwo anders herzufliegen. Dann ist Nebel oder tiefe Wolken zum Teil nur schwierig sichtbar auf einem Nachtsichtgerät und man muss darum immer mit angezogener Handbremse, sagen wir so ein bisschen, bei uns in der Luft unterwegs sein, dass wir uns nicht in eine Position hineinmanövrieren, wo wir nicht daraus rauskommen. Und das ist so ein bisschen etwas, ich habe immer einen Plan B, C, auch bei schönstem Wetter, was ich mache. Und ich werde erst so ein bisschen, sag ich mal, kribbelig, wenn ich irgendwie an den letzten Plan ankomme, wo ich weiss, ich habe nur noch genau eine Möglichkeit, entweder die Mission zu vervollständigen oder in meinem Weg, wo ich am Fliegen bin, in die Richtung zu gehen, dann wird es mir nicht unwohl, aber dann fange ich an, selber auch ein bisschen angespannt werden. Und solange ich immer noch kann, relativ schnell meinen Plan wechseln, okay, das ist mein Escape oder ich gehe dort hin oder ich mache einen 180, weil ich wieder daraus rauskomme, wenn ich in eine Wolke drin hineinfliege, dann kann ich eigentlich wirklich relativ relaxed im Cockpit sitzen.
Oder du denkst eigentlich immer schon wie 3 Schritte vorschreiben, oder? Du willst gar nicht gehen. Du musst, aber du sagst, du hast einen Plan B. Du sagst auch, du fliegst mit dem Füdli. Also ich würde das Fingerspitzengefühl nennen, oder? Dass abschätzt ist, was geht, was nicht. Also die Voraussicht ist schon noch wichtig.
Absolut, also das ist ja das, was uns eigentlich am Leben behalten, weil es kann immer einen Einfluss kommen, innerhalb von einer Millisekunde, wo plötzlich die ganze Situation verändert. Sei, wenn man irgendwo in schwieriges Gelände fliegt, wo plötzlich die Windsituationen verändern, die Situationen verändern. Es ist nicht nur immer der Nebel oder eine Wolke, die einem schwierig ist. Es kann auch eine Sonne, die einem gerade ins Gesicht hinein, scheint, oder ein erschwerender Umstand sein. Und hat auch viele Unfälle schon gegeben, weil man geblendet worden ist und dann vielleicht ein Kabel oder sag ich mal, das Gelände nicht gesehen hat zum richtigen Zeitpunkt. Also auch das kann ein Problem sein. Und dann muss man einfach blitzschnell können reagieren und irgendwie in einen anderen Plan übertreten. Und man muss wissen, was der Plan ist, weil man muss den Schalter umlegen und das verfolgen. Man kann nicht in dieser in dem Moment noch gross, sagen wir so, ein Risk Assessment machen, ja, jetzt würde ich das und vielleicht jetzt gehen wir mal probieren oder so. Und das hat nicht nur um einen sicheren Flug vollziehen, sondern es hat auch darum, wenn ich einen Passagier von A nach B fliege und der erwartet, dass er am B ankommt, wenn wir am A losgehen. Und ich sage jetzt zum Beispiel, wettertechnisch ist es kritisch, müssen wir alle Alternativen schon parat haben. Ein Auto, das vielleicht auf halbem Weg wartet, und muss ihn aber vorher informieren, zum sagen, wir probieren es, vielleicht können wir bis dort hin, wenn wir dort nicht ankommen, gehen wir zurück an Mittelpunkt, wo wir das Fahrzeug bereit haben, dass wir mindestens die halbe Strecke können machen. Und jetzt seit ich eigentlich auch in dieser Sparte von der Luftfahrt unterwegs bin, habe ich noch nie müssen wieder an den Ausgangspunkt mit einem Passagier zurückgehen. Und das ist extrem wichtig in dieser Fliegerei. Wir sind nicht einfach ein VIP-Charter, wo man ein bisschen den Heli mieten mit schönem Leder, sondern bei uns ist wirklich Gesamtpaket, wo bei uns, sage ich einmal, funktionieren macht. Wir schauen häufig zu den Flügen von diesen Kunden. Fangen da mit der Limousine schon, ja, wann muss er die Heime losfahren, dass er an der Enddestination zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Das Fliegen ist 10% vom Job eigentlich, aber es ist ein Baustein dazwischen, wo muss funktionieren und wenn der nicht funktioniert, ist einfach die ganze Mission nicht erfüllt in dem Bereich jetzt, in einem VIP und auch in einem Hemsflug. Es nützt nichts, wenn ich einen Patienten in einem Spital aufnehme, aber an der Enddestination, wo er sollte, ins neue Spital verlegt werden, gar nicht hinkomme. Oder bei einem Organflug, wo ich auch schon muss vorausdenken und sagen, ich tue dort und dort eine Ambulanz ansetzen. Oder wenn ich eine Verlegung fliege von einem Spital ins andere Spital, schon vorher sage, in das Spital kommen wir gar nicht. Wir müssen in ein anderes Spital gehen. Weil es nützt nichts, wenn ich einen intubierten Patienten, schwer krank, irgendwo nachher um einen Feldweg muss landen und nachher der Notarzt in Stress kommt, der Paramedic in Stress kommt und wir so unsere Mission nicht können erfüllen. Und das ist relativ ein wichtiger Punkt, dass man einfach das grosse Ganze sieht, was dahinter steckt und nicht nur in seinem Viereckli schaut, ich bin ein Pilot.
Also über den Tellerrand raus. Und vieles, was du jetzt beschrieben hast, wenn ich dir zuhöre, ist für mich ganz klar, das steht nirgends in einem Manual, oder? Also das sind Sachen, die du vorher auch gesagt hast, der Unterschied zwischen einem Flugzeug und einem Helikopter. Und du hast auch die Nachwuchsförderung, den Nachwuchs angesprochen. Wie steht denn die Helikopterbranche da? Hat genug junge Piloten, die nachziehen? Oder wie ist das so die Situation?
Ja, Lizenzen oder Pilot oder Jungpiloten mit Lizenzen hat extrem viel, auch in der Heli-Seite. Das Problem ist aber, dass man, wie gesagt, häufig mit dem Heli ist man Single-Pilot, also allein unterwegs. Und auch dort ist wieder eine grosse Differenz zwischen Flächenflüger und Helikopter. Mit einem Flächenflüger fliegt man von einem Flugplatz zu einem Flugplatz. Ein Helikopter kann gebraucht werden, um einen Passagier von A nach B gebracht werden, für einen Medizinflug, für einen Lastentransport, für Feuerlöschen. Also man hat ein extrem breites Spektrum und jedes Spektrum setzt seine Erfahrung oder seine Ausbildung voraus. Und wenn man heute eine Grundausbildung macht, kommt man mit 150 Flugstunden zur Flugschule aus, hat ein TPL oder ein ATPL davon und dann ist man eigentlich in der Welt. Und denkt, jetzt geht es los, jetzt kommt die grosse, weite Welt und man kommt gleich nicht voran. Weil das Problem ist, man kann eigentlich noch nicht viel. Man ist zwar, gerade wenn man von europäischem Level schaut, in der Theorie total überschossen, Fans, Sachen, die man muss wissen, die nie mehr in einem späteren Zeitpunkt kommt, aber zum Teil in der praktischen Ausbildung wirklich schlechte Standards in Europa produziert. Und ich habe eine kanadische Berufspilotenlizenz, ein amerikanisches Airline-Pilotenlizenz, eine europäische Berufspilotenlizenz. Und ich habe die alle von Grund auf gemacht und haben überall können ein bisschen schauen, wo sind die verschiedenen positiven und negativen. Der Amerikaner hat vielleicht nicht so viel in der Theorie gemacht oder die ist ein bisschen einfacher gewesen. Dafür wird extrem viel aufs Praktische gesetzt. Also in Amerika fliegt kein Pilot einen Turbinenhelikopter, wenn er nicht 1000 Stunden hat. Bei uns machen es schon Berufspilotenausbildung auf Turbinen, Helikopter. Zum Teil lernt man da eigentlich mit überpowerten Helikopter fliegen und kommt nachher ins Berufsfeld rein. Man lernt mit einem Turbinenhelikopter fliegen, wo man nur zu zweit drin ist, aber wo vielleicht für 6 Leute gemacht ist und geht dann nachher plötzlich im kommerziellen Bereich fliegen. Dann hat man 6 Leute und Fuel dabei und kommt dann plötzlich schon das erste Mal an Anschlag mit Leistung vom Helikopter, weil es schwierig wird in die Höhe. Und in Amerika geht das ein bisschen anders voran. Kanada ist nochmal etwas ganz anderes. Die sind wirklich komplett aufs Praktische. Und was macht der Pilot nachher draussen mit dem Helikopter? Und muss sagen, vor allem diese 3 Lizenzen ist die kanadische Lizenz meiner Meinung nach mit Abstand die beste Lizenz, die du kannst machen oder gemacht wird und auf der Welt
Okay.
so gehandelt.
Also dann fehlt dir persönlich in der Schweiz jetzt ein bisschen das Praktische noch. Kann man das so sagen, oder?
Nein, wie gesagt, man ist wie auch bei unserem ganzen, sag ich mal, kommerziellen Bereich extrem auf dem Papier fokussiert. Das, dies und das. Und eigentlich müssen wir heute ehrlich, wenn ich heute fliegen gehe, mache ich dort sicher irgend so etwas im Regelwerk falsch. Oder wo
Okay.
ich vielleicht nicht ganz 100% compliant bin. Aber sind wir realistisch, da könnte man nicht fliegen gehen, wenn man zuerst einen Schinken, der 1200 Seiten an Reglementarien für jeden Kugus drin hat und so eigentlich das Denken vom Piloten wegnimmt. Jeder Flug ist ganz individuell und du musst können, dich der Situation können anpassen. Aber wenn dir das schon in deiner Ausbildung genommen wird, dass eigentlich schon, du steigst zuerst mit dem rechten Fuß, bevor du mit dem linken Fuß drin reingehst, wird das abgenommen. Tut der Pilot einfach immer weniger selber denken und selber seinen persönlichen Einfluss. Und das ist, wenn heute natürlich der Pilot nachher zur Flugschule daraus rauskommt, muss er gerade so im zentraleuropäischen Bereich, geht er direkt in ein sehr höchstes Level drin von Operationen alleine. Eben der Rest ist schwierig mit Gebirge und, wo wirklich die erfahrensten Piloten kann verwünschen und ein Unfall oder ja, ein Vorfall kann passieren. Das sind wir alle nicht davor geschützt, weil wir können Konditionen ein bisschen verstehen, die voraus sind, aber wir können sie nicht genau lesen, was in 100 Metern von jetzt die Situation ist. Und passieren jedes Jahr Sachen mit den fahrensten Leuten. Und
Gut, auch die erfahrensten Leute gehen ja immer und regelmäßig im Flugsimulator. Das letzte Mal, wo wir haben miteinander abmachen, bist du auch im Flugsimulator. Wieso muss man immer wieder dort an? Jetzt können wir sagen, du fliegst jetzt seit du 17 bist, also seit 20 Jahren. Du kannst es, oder? Du musst gleich regelmäßig in den Simulator. Was passiert dort genau?
ja, das eine im Flüge ist Decision Making, dass das richtig ist und das nehmen wir häufig aus unserem Erfahrungsrucksäckchen daraus raus, weil ich dies und das schon mal so gehabt habe und das kommt wegen dem und so nicht gut. Im Simulator geht man das System trainieren, das System vom Helikopter, die Funktionsweise vom Helikopter verstehen. Was mache ich, wenn ich ein Feuer auf dem Triebwerk habe? Was mache ich, wenn das Lämpchen leuchtet? Und im Simulator kann man dort drücken, wenn es wohl leuchtet, und dann passiert etwas, oder vielleicht passiert eben auch nichts, weil man das System vielleicht gar nicht richtig verstanden hat. Und früher, wo die Simulatoren noch nicht gewesen sind, also früher, da reden wir nicht von 20 Jahren, viele Helibetreiber haben bis vor, zum Teil heute sogar noch, machen auf den richtigen Helikopter ihre Operator Proficiency Check, oder auch eine Lizenzerweiterung. Und da tut man dann einfach so sagen, ja, jetzt, was würdest du machen, wenn das Lämpchen leuchtet? Ja, dann würde ich da mal ziehen und dort mal drücken und vielleicht dann runter landen. Aber im Simulator muss man genau das wirklich machen. Und es hat häufig ein Eye-Opener, zum das nachher können sagen, ah ja, da passiert ja gar nichts. Aha, es geht 30 Sekunden, bis ein Triebwerk abstellt und. Was mache ich in diesen 30 Sekunden? Und dann kann man noch ganz einen anderen Effekt in einem Simulator trainieren. Es geht nicht nur immer nur um den Helikopter selber, sondern auch um eine Mission. Wenn ich einen Patienten hinten drin habe und ich habe einen Fehler von gewissen Systemen, wo vielleicht Versorgung von gewissen Geräten kann hinten ausschalten, was mache ich mit dem? Auch mit dem überlegen muss. Gehe ich jetzt vielleicht da landen? Ich fliege noch 5 Minuten weiter, weil ich kann auf dem Flugplatz eine Bodenambulanz bestellen, um einen Patienten übergeben, der dann nachher kann weiter transportieren oder sage, gar nicht gerade da ins Feld. Und das sind dann so Sachen, wo ich alles mit dem Helikopter und Flugschule und das kann ich nicht trainieren, aber im Simulator kann ich wirklich ein Szenario machen. muss mich anpassen in dem Szenario, das unterschiedlich fliegen. Und das ist ganz interessant, wenn ich die Leute dann am X anschaue von uns oder unsere Piloten beobachten, auch im Sinn, wie sie gewisse Sachen handeln. Sehe ich bei 20 Piloten 21 verschiedene Varianten, wie etwas gemacht werden kann. Und das ist ja korrekt und das ist so, wie ich ein Motto erleite für unsere Piloten, dass jeder seinen individuellen Touch vom Fliegen muss können, beibringen. Ich will es ihnen nicht bis ins letzte Ende definieren, was sie genau dann so machen müssen, weil all die Situationen kann ich nicht voraussehen, wo von außen passiert. Und da muss jeder können seinen eigenen Weg auch können mit einfließen.
Ist denn das wie eine Art eine Pflicht, wie das Medical auch, dass man muss eine gewisse Anzahl oder nach einer gewissen Zeit in den Simulator, oder ist das freiwillig?
Na, wenn man kommerziell unterwegs ist, Tag, Nacht, einfahren muss man alle 6 Monate mit jedem Typ in den Simulator gehen, das trainieren. Und ja, das ist, wenn du eine Flotte hast, wo verschiedene Muster hat, ja, ist man halt häufiger im Sim, wenn man nur einen Typ fliegt, wo man halt zweimal im Jahr im Sim ist. Aber das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ja.
Und da hat's, wie du sagst, für jeden einzelnen Typ hat's ein, immer noch eben, für einen Super Puma ist völlig eine andere Situation als für einen Rettungshelikopter, oder?
Genau, ja, das ist ein wir haben den Vorteil, dass wir in der Flotte unter anderem E-135 und Super Pumas haben und die Schweizer Luftwaffe auch diese Typen hat. Und die Schweizer Luftwaffe möchte natürlich unabhängig in ihrem Training auch sein. Das heisst, sie haben sich die Simulatoren angeschafft gehabt vor vielen Jahren und tun die auch regelmässig upgrade. Also es ist wirklich, die Schweizer Luftwaffe hat die modernsten Simulatoren auf dem Markt verfügbar, besonders was die Visuals anbelangt und wir haben das Glück, dass wir als erste Zivile haben dürfen ihre EC-135 Simulatoren nutzen und nutzen jetzt natürlich, seit wir Super Pumas auch in der Flotte haben, auch den Super Puma Simulator, weil man dort auch könnte die NVIS-Fliegerei, also mit den Nachtsichtgeräten, trainieren, was viele andere Simulatoren von zivilen Betrieben nicht haben, weil es nicht viele zivile Firmen gibt, die mit NVIS operieren.
Jetzt sind ja ein Teil von unseren Super Pumas sind ja jetzt auf Südkorea, oder, go Feuer löschen. Ich
Sind
muss
wir noch auf dem Weg
sind auf dem
zur
Weg,
Chicago?
genau. Erzähl mal, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt denn so ein Super Puma von Bern auf Südkorea? Also ist das einfach so?
Ja, also zuerst braucht es viel Willenskraft, viel Nerven und ein gewisses Wissen, dass man irgendwo vorankommt. Aber wenn jetzt gerade das eine Muster, wo wir geschickt haben, haben wir auf Antwerpen geflogen. Nachher in den Hafen geflogen, Blätter abmontiert, Heckrotorblätter abmontiert, nachher mit einem Kran auf ein Containerschiff geladen. Das hat dann wollen durch den Suezkanal. Leider ist in der Red Sea wieder recht Tram-Tram mit Drohnenangriff aufs Schiff. Jetzt fährt das Schiff einmal um südliche Afrika rundum, dass es nach Südkorea kommt. Ich habe da gute Hoffnung, kann ja nur positiv sein. Aber ja, das ist eigentlich so, macht sich der Weg jetzt auf Südkorea, das könnte man nicht fliegen oder das wäre finanziell nicht tragbar, dass man irgendwie würde 60 Stunden ostwärts nach Südkorea fliegen plus ein Extremstufwand, bewilligungstechnisch. Da kommt dann circa 20. 21. Januar kommt er an in Busan und dann wird er zusammengebaut, Checks gemacht und dann ziemlich direkt ab dem 1. Februar muss es dort losgehen.
Also der ist fast einen Monat, also noch mehr als einen Monat unterwegs schlussendlich und wird dann auch von deinem Team wieder zusammengesetzt, oder? Das ist ja dann die Helikoptermächer gehen mit, oder?
Genau, das ist. Wir haben lange haben wir unsere Technik outsourced gehabt, mit Drittbetreibern, die auch einen sehr guten Job fachlich gemacht haben. Aber leider gehen die Helikopter immer am Samstagmorgen oder am Sonntagmittag kaputt und dann hast du ihnen ein leeres Telefon angerufen und dann hat niemand etwas können machen oder ja, ich komme morgen oder so. Es geht in keinem von unserem Business, dass wir immer so lange haben können warten und haben dann jetzt auch schon vor ja, circa 7 Jahre entschieden, dass wir eine eigene Wartung aufbauen. Und gute Techniker, auch, sage ich mal, im sozialen kompetent zu sein, ist schwieriger zu finden als Piloten. Und ich muss da fast ein bisschen mehr Sorge haben, der Techniker als der Piloten. Das sieht mir auch das Herz gewachsen. Die schauen, dass unsere Helikopter anständig beieinander sind, weil wenn wir etwas falsch machen, können wir vielleicht schnell ein Escape machen. Wenn im Büro eine falsche Rechnung erstellt worden ist, können wir eine neue Rechnung schicken oder einen Abschreiber machen. Aber wenn der Techniker ein Seich macht und das nicht meldet, dann haben wir viel grösseres Problem als in jedem anderen Bereich von unserem Unternehmen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen die eigene Technik aufbauen. Das ist ein viel langwierigerer Prozess, als dass ein Flugbetrieb geht, von Spezialwerkzeugen, die Leute ausbildet, Leute zu finden, die dann schon eine Erfahrung haben, vielleicht von gewissen Unternehmen können abzuwerben, etc. Und haben aber so ein breit gefächertes Wissen heute in unserem Maintenance-Betrieb. Das gibt es in der Schweiz keinen anderen, wo in diesen Art von Typen unterwegs ist und dann mit dem Knowledge und diesen Type-Ratings von Typen. Und also wirklich vom EC bis zum Super Puma 139 160 ausbildet mit Spezialwerkzeugen etc. Und die unter anderem gehen dann auch auf Südkorea die Maschinen wieder zusammenbauen. Tun sie während der ganzen Mission unterhalten. Weil ein Heli, der fliegt, braucht Pflege. Ein Heli, der nicht fliegt, braucht Pflege. Ich sage immer so, ein Heli hat 2 Millionen rotierende Teile und dort sicher ist immer irgendetwas, wo muss geflickt werden. Und ja, aber wie gesagt, wir haben ein Jungteam in der Technik. Das Durchschnittsalter ist irgendwie 37 oder so. Und das sind wirklich top Jungs dort, auch Mädels, nicht nur immer Männer dominieren, aber ja.
Das hast du mir auch mal gesagt. Wir haben mal das Viertel angeschaut und dann hast du gesagt, das sind eigentlich die wichtigsten Leute. Das sind die da im Team, oder? Die alle zusammen, die arbeiten. Das ist nicht unbedingt immer Geschäftsleitung oder was auch immer, sondern jeder Einzelne. Wie jetzt du, der Helikoptermechaniker.
Geschäftsleitung ist überhaupt nicht das Wichtigste. Also muss man sagen, im Team, jeder im Team, das ist ja das Team, jeder Einzelne, egal wie viel Prozent er dazu leistet, braucht es ja, dass überhaupt das Ganze funktioniert. Aber ich bin wirklich ein Gegner, dass man immer muss, so ein bisschen der Pilot oder wer auch immer oder Paramedic oder Notarzt hervorheben, dass die überhaupt das woanders können gehen, hat es viel mehr dahinter, dass das überhaupt funktioniert. Wir eigentlich haben den schönsten Job an allem. Wir tun die Lorbeeren, sage ich mal, von dem, was vorne ein Manual, das geschrieben ist, eine Buchhaltung, die gemacht worden ist, plus ein Techniker, der das Luftfahrzeug überhaupt angestellt hat, dürfen wir nachher damit arbeiten. Es ist halt einfach ein schwierig, auch ihren Job oder die Komplexität von den anderen, die im Hintergrund arbeiten, können wirklich präsentieren, wie sieht das aus. Es ist manchmal schwierig, das auf ein Blatt Papier zu bringen oder in einer Fernsehshow zu präsentieren. Aber darum bin ich ja immer ein bisschen Gegner von all diesen Dokumentationen. Das ist zum Teil sehr spannend, aber es ist kein Hero-Job. Da bin ich total Gegner davon, das irgendwie hervor.
Teamarbeit.
Ja, absolut, absolut. Und auch im Team, klar, es braucht immer einen Chef. Und der Chef ist ja immer der, der ein bisschen muss pushen. Man muss immer die Linie finden vom Pushen, dass es nicht in den gefährlichen Bereich hineingeht, weil man jemanden unter Zugzwang oder unter Druck setzt. Aber wenn man einfach das so ein bisschen im Laissez-faire, wir haben es all schön miteinander, würde haben, dann nachher, ja, dann könnte man auch nicht wirklich vom Fleck. Wir haben gesehen, die Welt ist ein Haifischbecken, egal was. Und wenn wir uns nicht wissen, wie zu behaupten, dann nachher werden wir gefressen.
Ja. Und du hast dich angesprochen, meines Haifischbecken, vorher ist gerade die Notärztin von AAA in den Raum hineingekommen, man hat vielleicht das Geräusch gehört, Leila Schmid. Man hat Piloten im Hems und man hat Notärzte, eigentlich beides Alphatier, oder? Wie funktioniert das? Gibt es manchmal auch Reibereien, oder kann man sagen, die Sache steht immer über dem?
Nein, ich glaube nicht. Also, wir haben viele Piloten, die kein Alphatier im Umzug sind. Es gibt auch Notärzte, die kein Alphatier sind. Faktisch, in einem Rettungshelikopter hat jeder seinen Job zu einem gewissen Moment oder ist der Leader in einem gewissen Segment von einem Einsatz. Wenn wir am Fliegen sind, ist Last Decision klar beim Pilot. Wenn wir aber eine medizinische Entscheidung machen müssen, hat der Pilot einfach die Geschichte umzusetzen, wo er in seinem Bereich kann umsetzen, aber dann ist er der Bringhebzünd. Und das muss man einfach
Klare
einsehen, egal
Struktur.
welche Position, ob jetzt Leila als leitende Notärztin oder als sonstiger Vorgesetzter. Wenn wir da sind, haben wir nicht eine vorgesetzte Funktion, sondern dann sind wir ein Teammitglied, wie jeder andere auch, wo der Job zu erledigen hat, wo ihm zugeschrieben ist.
Kannst du mir noch zum Schluss jetzt von diesem Gespräch vielleicht sagen, wie du so die Zukunft von der Luftrettung siehst? Man redet immer von diesen Meilensteinen, weißt, man sagt irgendwie der Automobilbranche, das hat sich jetzt geändert oder so. Siehst du jetzt in den letzten 20 Jahren, wow, das ist wirklich ein Meilenstein gewesen, ich glaube, das wird noch kommen. Gibt es irgendetwas?
Ein Meilenstein ist sicher, man erweitert die Taiefahrfliegerei zu einem gewissen, dass man gewisse Sachen mit schwierigerem Wetter kann machen in der Schweiz häufig, wo man die Nebellagen haben mit Nebeldurchstoßverfahren, GPS-Anflüge auf Spitäler. Das ist sicher ein Meilenstein. Aber prinzipiell kann man die Luftrettung nicht neu erfinden. Und der Grundjob, den man macht, ist noch der gleiche wie vor 40 Jahren. Da hat sich nichts daran geändert. Klar sind vielleicht manchmal die Luftfahrzeuge sind moderner geworden, dass man vielleicht mehr Leistung hat als früher. Neuere Avionik drin hat, Navigationsmittel, die verbessert worden sind. Aber ich glaube, der grosse Punkt, der kommt oder der liegt in der Disposition oder der Nutzung vom richtigen Mittel am richtigen Ort. Und dort sind wir überall eigentlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wenn wir das anschauen. Das geht zwar in die richtige Richtung, wo man sieht, wie disponiert wird, aber vielleicht muss man auch das ein oder andere Mal mehr hinterfragen, in welcher Form oder braucht es den Heli als solches in dem Rettungseinsatz oder nicht. Klar, am Schluss leben wir davon, wenn wir fliegen. Das können wir nicht vom Brot wegschlecken, aber am Schluss muss es gleich um einen Patienten gehen. Es nützt nichts, wenn der Patient 30, 40 Minuten auf einen Heli wartet, weil er irgendwie noch zwei andere Einsätze muss abfliegen muss, weil es super busy ist und man vorne nicht sagt, wenn es die Möglichkeit gibt, bodengebunden in Einsatz zu kommen oder durch den Einsatz von Nevs auf dem Platz, wo man sagt, alles, was irgendwie Umkreis 5 Kilometer Luftlinie ist, ist man mit dem Auto einfach schneller, vielleicht gerade in einem urbanen Gebiet, als man mit dem Heli ist. Und ich glaube, da wird sich die Luftfahrt oder die Luftrettung nochmal ein bisschen revolutionieren, dass man sagt, wie wird das Mittel eingesetzt. Aber dass wir jetzt da in den nächsten 5 Jahren den Notarzt mit einer Drohne an den Einsatzort fliegen, das ist. Wir versuchen alle grossen Verkaufsschlager zu machen. Aber wenn wir heute schon sehen, wie lange das in der Luftfahrt braucht, wenn ich nur möchte einen neuen Bildschirm in ein Cockpit einbauen, das kann heute 4, 5 Jahre gehen, bis ich eine Zulassung von einem neuen Bildschirm habe, geschweige, dass man dann irgendwie eine komplett revolutionäre Gegebenheiten mit Batterietechnologie und so hat. Also ich glaube, wir werden in 30 Jahren noch ähnlich unterwegs sein wie heute.
Super, du wirst in 30 Jahren auch noch Pilot sein.
Das weiß ich nicht. Da hat es viele Einflüsse, die ich nicht kann steuern kann. Und ein grosser Punkt, ja, ist, wir sind auf bestem Weg von Politik und vom Regelwerk, unsere Luftfahrt kaputt zu machen und nicht mehr finanzierbar zu machen. Also, ob es das in 30 Jahren noch so ist, wenn man schon nur 10 Jahre zurückschauen, was es dann noch gegeben hat und was es heute noch gibt, haben wir schon viel kaputt gemacht gehabt. Und sicherer haben wir die Luftfahrt nicht gemacht gehabt, mit dem, was passiert ist in den letzten 10 Jahren. Man hat einfach weniger Unfall, weil weniger geflogen wird.
Willst du das noch erklären?
Nein, da gibt's nicht viel zu erklären, aber es ist heute. Man muss so viele Sachen heute schon erfüllen, bis man mal in die Luft kommt. Und ich hab dir das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt. Wenn ich heute auf einen Flug gehe, wenn ich irgendwie von Nizza auf ein Schiff fliegen will, habe ich so viele Sachen, wo schon rundherum kommen, dass ich überhaupt den Flug kann ansetzen. Jetzt habe ich die Bewilligung, darf ich das machen, bin ich für das zugelassen, habe ich einen Slot vom Flugplatz, dann ist die Öffnungszeiten korrekt, oh nein, in der Nacht darf ich nicht. Das ist bezogen auf Europa. Wir sind an anderen Orten auf der Welt unterwegs, wo das Fliegen noch relaxend ist, oder sprich der Pilot sich um fliegerische Gegebenheiten kann kümmern und nicht um irgendwelches Nonsens, Regelwerk, wo einem der Schuh in den Weg stellt. Und das ist jetzt das Problem, wenn wir nochmal ganz schnell zurück zum Nachwuchs kommen. Der Nachwuchs wird schon so erzogen. Ihr müsst aufpassen. Und das darf man nicht. Und dieses darf man nicht. Und so darf man nicht. Neue Leute, die nachkommen bei uns, die haben vor jedem Zweiten schon Angst. Ja, das darf ich das. Ja, kann ich. Ist das erlaubt? Ich sag, ja, das ist erlaubt. Manchmal musst du, es gibt nicht nur immer Schwarz und Weiß, es gibt noch 47 Grautöne dazwischen, wo man es manchmal ein bisschen muss auslegen muss, dass man überhaupt noch etwas kann machen. Sonst würden wir nicht mehr vom Fleck kommen. Und das ist der. Darum kann ich dir nicht sagen, ob ich in 30 Jahren noch fliege. Schön wär's, aber das ist out of my control.